was ein Feuer brennend hält, was sein Feuer, das Jesus anzünden möchte in unserem Leben brennend hält. Es gibt von Jesus einen Ausspruch, Lukas 12, Vers 49. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entzünden. Und ich wollte, es stünde schon in hellen Flammen. Welches Feuer meinte Jesus? Wenn Lukas hier berichtet, Lukas 12. Welches Feuer meinte Jesus? Wollen wir mal schnell dem Nachbarn, der neben euch sitzt, kurz austauschen? Welches Feuer meinte Jesus? Was wollte er anzünden? Er wollte ja nicht irgendwo Häuser anzünden. Was meinte er? Lukas 12, Vers 49. Tauscht euch mal untereinander kurz aus. Sagt euch ein Stichwort. Welches Feuer meinte Jesus? Ja, Jesus meinte das Feuer der Liebe zu ihm. Das will er anzünden in uns. Jesus will leidenschaftliche Nachfolge. Gemeinde Jesu, das Verhältnis zu Jesus ist etwas anderes als Mitglied sein in irgendeinem Verein. In einem Verein, da trifft man sich für den Vereinszweck. Der Vereinszweck ist beim Karnickelzuchtverein. Wie kriegen wir die schönsten Karnickel hin? Wer hat die Karnickel mit den längsten Ohren? Hab vor einiger Zeit einen Besuch gemacht bei jemandem, der war in einem Karnickelzuchtverein. Da werden die Karnickel prämiert mit langen Ohren. Aber was jeder, der Karnickel mit langen Ohren züchten will, geht dahin. Aber was der sonst privat macht, wie es ihm geht, was ihn sonst interessiert, das ist ganz egal. Gemeinde Jesu ist etwas anderes. Gemeinde Jesu ist ein lebendiger Organismus, wo Jesus das Haupt ist und wir die Glieder. Und da möchte er, dass wir eine leidenschaftliche Nachfolge mit ihm haben. Er möchte, dass bei uns ein Feuer der Liebe für ihn brennt und für die Geschwister, die mit uns, mit Jesus leben. Er möchte, dass wir begeistert sind, vom Geist Jesu entzündet sind. Ich bin gekommen, ein Feuer anzubrennen und ich möchte, es sollte schon brennen. Jesus fordert uns heraus, für ihn zu brennen. Er fordert uns heraus, ihm nachzufolgen. Er fordert uns heraus, seine Befehle und Führungen anzunehmen und ihm zu gehorchen. Jesus möchte, dass wir eine Leidenschaft für ihn und seine Sache entwickeln. Und diese geistliche Leidenschaft fällt nicht vom Himmel. So sagt er ja, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden. Aber es brennt nicht automatisch und es brennt nicht automatisch für immer. Ich wollte, es stünde schon in hellen Flammen. Wodurch beginnt es zu brennen? Das Feuer der Liebe zu Jesus. Wodurch beginnt es zu brennen?
Jesus macht irgendwas, er zündet das an.
Er zündet es an. Es beginnt damit zu brennen, dass wir ihn in unser Leben einladen. Wir sprechen oft landläufig von der Bekehrung, von der Wiedergeburt, dass Jesus in unserem Leben, in unser Leben hineinkommen darf. Mit der Begegnung mit dem Auferstandenen, da fängt das Feuer an zu brennen. Aber es ist eine große Not in dieser Welt, dass Liebe langsam weniger wird. Ja, wir alle, die wir verheiratet sind, wir wissen um diese Not, dass Liebe langsam weniger wird. Das Feuer der Liebe erkaltet. Langsam und stetig wird es immer weniger. Leider, es ist traurig, aber wahr. Wir haben alle heiß verliebt angefangen, in die Ehe zu gehen. Und mit der Zeit stellen wir fest, Ehe ist Arbeit. Wir müssen etwas tun, damit das Feuer der Liebe zu unserem Partner weiter brennt. Wir hatten es uns vorgenommen, ein Leben lang verliebt zu bleiben. Und doch scheitern so viele Ehen. Doch heute, jetzt geht es nicht um einen Ehevortrag, sondern um die Liebe zu Jesus, unserem Erlöser. Und doch ist bei dem, was Jesus hier sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden und ich möchte, es wollte, es stünde schon in hellen Flammen. Hier geht es darum, wie auch bei unserer Beziehung zum Ehepartner. Wir müssen in die Beziehung investieren. Keine Ehe hält bis zur goldenen Hochzeit, wenn nicht beide Partner darin investieren. Und unsere Beziehung zu Jesus hält auch nicht auf die Dauer. Das Feuer der Liebe bleibt nicht brennen, wenn wir nicht darin investieren. Jesus will, dass unser geistliches Leben Energie bekommt. Jesus will, dass unser geistliches Leben Kraft und Leidenschaft hat. Jesus will, dass wir für ihn brennen. Denn nur so können wir das tun, wozu er uns beauftragt hat. Und was hält dieses Feuer am Brennen? Jesus jammert einmal über die lauwarmen Christen. Einer der erschreckendsten Sätze für mich in der Bibel. Offenbarung 6, Vers 13, spricht er über die Christen in Laodicea. Ihr seid weder heiß noch kalt. Ihr seid lauwarm. Darum will ich euch ausspucken aus meinem Mund. Habt ihr schon mal angewärmtes Cola getrunken? Kommt so vor im Urlaub. Man lässt irgendwie eine Flasche Cola im Auto liegen, am schlimmsten vielleicht noch auf dem Armaturenbrett. Man kommt nach einer Wanderung zurück, hat Durst und denkt, oh, da ist ja noch was zu trinken. Und trinkt dann das lauwarme Cola. Jesus sagt, ihr seid weder heiß noch kalt, ihr seid lauwarm, darum will ich euch ausspucken aus meinem Mund. Ein erschreckender Satz. Er jammert über die lauwarmen Christen. Bei Nürnberg gibt es einen Landkreis, Lauf, der hat das Autokennzeichen L-A-U. Immer wenn ich so ein Auto vor mir sehe, dann denke ich, oh, das ist das, was Jesus nicht mag. Lau. Ich meine, er liebt die Leute in Lauf genauso wie uns in Dresden. Aber das erinnert mich immer wieder an diesen Bibelvers, Offenbarung 3, Vers 16. Jesus gibt sich nicht mit lauwarmen Christen zur Verfügung. Glaube soll mit Hingabe und Begeisterung gelebt werden. Nun machen wir mal einen Selbsttest, jeder für sich. Wenn wir hier so diese Linie sehen. Hier waren wir bei der Bekehrung. Wir haben Jesus in unser Leben eingeladen. Wir haben gesagt, du sollst jetzt unser Herr sein. Und wer das von euch erlebt hat und sich daran erinnern kann, der weiß, das ist was Faszinierendes. Ich war 12 Jahre alt auf einer Jungschar-Freizeit. Ich hörte Gottes Stimme. Ich kam aus einer frommen Familie, aber ich hatte Jesus nicht im Herzen. Und auf dieser Jungschar-Freizeit bin ich abends ins Leiterzimmer gegangen. Und ich hatte meine Sünden auf den Zettel geschrieben. Ich habe gebeichtet, wir haben uns hingekniet, er hat mir Vergebung zugesprochen, er hat den Zettel verbrannt. Reinhard, so wie der Zettel jetzt weg ist, so darfst du wissen, deine Schuld ist weg. Und ich bin begeistert ins Zimmer zurückgegangen, wo wir, ich glaube, mit 12 Jungs auf so einem großen Lager lagen. Es war eigentlich schon Nachtruhe angesagt. Ich habe den anderen gleich erzählt, jetzt weiß ich, dass Jesus in meinem Herzen ist. Es war eine Begeisterung für ihn. Kennt ihr sowas Ähnliches? Das war hier. Und dann spricht Jesus ja, er möchte, dass wir nicht lauwarm sein. Er möchte, dass wir 100% Liebe zu ihm haben. 100% Hingabe. Und jetzt schätze einmal dich selbst ein. Du bist bekehrt, du hast das erlebt. Und wie weit bist du inzwischen auf der Skala? Nach oben. Jesus sagt einmal, Malachi 3, Vers 16, die Bibel sagt das, Malachi 3, Vers 16, In einem Buch ließ er die Namen aller aufschreiben, die ihn achten und seinen Namen in Ehren halten. So sollten sie immer in Erinnerung bleiben. In dem Moment, wo du dich bekehrt hast, sagt Malachi 3, Vers 16, hat er deinen Namen ins Buch des Lebens geschrieben. Und in Offenbarung 3, Vers 16, da heißt es, wer durchhält und den Sieg erringt, der wird solch ein weißes Kleid tragen. Ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen. Das heißt, wer Jesus einlädt, wer sagt, ich will jetzt mit ihr leben, dessen Name wird ins Buch des Lebens geschrieben und dort wird er nicht mehr wieder ausgelöscht. Wer durchhält und den Sieg erringt, dessen Namen werde ich nicht aus dem Buch des Lebens schreiben. Wunderbar. Aber jetzt ist eben die Frage, wie brennen wir für ihn? Darum meine Frage, bist du schon so bei 50%? Brauchen wir jetzt nicht laut sagen, wenn du so deinen Wochenlauf dir vorstellst, wie weit bist du? Oder kommst du gerade von einer Glaubenskonferenz und hast Jesus wieder mal erlebt und denkst, jawohl, mit ihm und bist schon bei 75%? Wie weit sind wir in unserem brennenden Feuer für ihn? Oder sind wir bei 95? Ich muss dir was sagen. 95% ist 5% zu wenig. Beispiel. Ein junger Mann hält um die Hand deiner Tochter an. Wird ja jetzt wieder Mode. Wir haben 4 Kinder, 3 Jungs, eine Tochter. Und ich hatte gar nicht mit gerechnet, dass man noch beim Schwiegervater um die Hand der Tochter anhält. Irgendwann kam der junge Mann und bat mich um einen Spaziergang und hat ganz formell um die Hand meiner Tochter angehalten. Hat mich sehr geehrt, fand ich fantastisch. Irgendwie war das früher eine Zeit lang nicht mehr so der Fall gewesen. Habt ihr eine Tochter? Kennt ihr euch so was? Und wer keine hat, kann sich es vielleicht vorstellen. Also, es war nicht bei meiner Tochter so. Es ist jetzt ein Beispiel, ja? Stell dir vor, ein junger Mann hält um die Hand deiner Tochter an. Er sagt, ich liebe sie. Ich will mit ihr alt werden. Ich will mit ihr Kinder haben. Aber ich habe danach noch eine Freundin von früher. Alle 3 Wochen schlafe ich mal eine Nacht bei der. Würdest du ihm deine Tochter geben? Nee. Alle 3 Wochen eine Nacht sind 95%. Glaube soll mit Hingabe und Begeisterung gelebt werden. Hingabe und Begeisterung gelebt werden, was wäre das Gegenteil? Was wäre das Gegenteil von Glaube, der mit Hingabe und Begeisterung gelebt wird? Gleichgültigkeit? Abneigung? Ich habe hier 2 Begriffe zusammengetragen, was auch ein Gegenteil wäre. Pflichterfüllung und Gesetzlichkeit. Wer seinem Ehepartner nur noch darum treu ist, weil es ja so sein muss. Ich bin ja Christ und wir sind verheiratet und jetzt muss es halt so sein. Das wäre Pflichterfüllung. Wer nur dann darum zum Gottesdienst kommt, weil das halt so sein muss, da bleibt kein Feuer am Brennen. Und in der Gefahr stehen wir alle. Je länger wir mit Jesus leben, dann kommen so die Gedanken auf. Wie oft muss man eigentlich Bibel lesen? Steht nicht so auf der Mitgliedskarte von unserer Gemeinschaft? Ich will regelmäßig in der Bibel lesen. Ich war jetzt 28 Jahre lang Pastor in Deutschland hier und bei Mitgliederaufnahmegesprächen kommt dann die Frage, was heißt das regelmäßig? Muss ich jeden Tag Bibel lesen? Kennt ihr diese Fragen? Und schon kommen wir in die Frage der Pflichterfüllung. Wie oft muss ich zum Gottesdienst gehören, wenn ich bei euch zum Gottesdienst gehe, wenn ich bei euch zur Gemeinde gehöre? Muss man wirklich verbindlich in einem Hauskreis sein? Wie viel Geld muss ich spenden? Muss ich den 10. vom Brutto oder vom Netto geben? Wie viel muss man hier mitarbeiten? Darf ein Christ rauchen? Darf er Alkohol trinken? Das sind so all die Fragen der Pflichterfüllung, in der wir hineinkommen, wenn das Feuer anfängt zu erkalten. Und Gesetzlichkeit ist auch ein Kennzeichen der erkaltenden Liebe. Darf ein Christ am Computer zocken? Darf er Blutwurst essen? Muss er den Zehnten vom Bruder geben? Liebe wird niemals von Pflichterfüllung und Regeln brennend bleiben. Weder in deiner Ehe noch in deiner Beziehung zu Jesus. Nein. Was hält dann unser Feuer brennen? Ich möchte jetzt einfach ein paar praktische Tipps geben, was mein Feuer brennend hält zu Jesus. Und wenn es ein Ehevortrag wäre, dann würde ich sagen, es ist in der ehelichen Beziehung nicht viel anders. Es gibt sicher viel, viel mehr andere Tipps. Also das, was ich jetzt sage, ist nicht ausschließlich das, aber doch einiges. Das Erste, was unser Feuer für Jesus brennend hält, ist das Ehrlichsein. Wenn du sündigst, gesteh es dir ein. Gesteh es vor Gott ein. Buße tun. König David, der größte Weltveränderer in der Geschichte, der größte König Israels, er war ein Mensch von Gott gesegnet, aber er litt darunter, dass seine Beziehung zu Gott immer wieder erkaltete und er dann in tiefe Sünde fiel. Wer die Geschichte von König David kennt, der Ehebruch, der Mord an Uriah. Aber was unterscheidet den König David von anderen Sündern? Dass er Buße tut. Nicht Schwamm drüber wischen lässt, sondern wusste, Sünde muss ehrlich benannt werden. Er dichtete Lieder darüber, Psalm 51. Schaffe in mir Gott ein reines Herz. Den Psalm 71 hat er wahrscheinlich gedichtet nach der Geschichte mit der Bathseba, dem Ehebruch und dem Mord. Wo er auf einmal wieder merkte, wie sieht es in meinem Herzen aus. Wie er darunter litt und darum dieses Lied schrieb und es als König vor seinem Volk gesungen hat. So bekannt gemacht hat, dass wir es heute noch kennen, Psalm 51. Ich brauche ein reines Herz, einen neuen, beständigen Geist. Und das betet er immer wieder und das beten wir. Über die Psalmen können wir in Davids Herz schauen. Wenn wir wissen wollen, was er alles Großes getan hat, dann lesen wir das Buch der Könige und das Buch der Chronik. Doch in den Psalmen, da können wir in sein Herz schauen. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen beständigen Geist. Wir Gotteskinder sündigen genau so wie die Atheisten. Wir sind um keinen Jota besser. Der Unterschied ist, wir wollen es nicht tun. Wir wollen nicht sündigen. Es geschieht uns immer wieder. Und darum ist das Erste, was das Feuer zu Jesus brennend hält, dass wir ehrlich werden. Herr, vergib mir meine Schuld. Dass wir es vor Menschen eingestehen. Denn der Teufel verliert ja seine Macht nur, wenn er ins Licht gezerrt wird. Der Teufel ist der Fürst der Finsternis. Ja, Sünde wird vergeben, wenn wir sie eingestehen. Aber er macht dann ein schlechtes Gewissen und er lähmt. Darum muss er ins Licht gezerrt werden. Der Teufel und seine Dämonen, die sind wie Ratten im Getreidespeicher. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Alle Bauern haben eine Last mit den Ratten und den Mäusen im Getreidespeicher. Das Einzige, was da echt hilft, wenn du da reinkommst in den Getreidespeicher oder in der Mühle, Licht anmachen und sind sie weg. So ist es auch mit dem Teufel und seiner Macht. Er liebt die Finsternis, aber wenn wir ins Licht kommen, dann verliert er seine Macht. Das lernen wir von König David. Und das ist wirklich die Weisheit der Bibel. Ehrlich werden. Ins Licht kommen. dann verliert er seine Macht. Frage zum Selbsttest. Ihr, wie ich, schon seit dem 12. Lebensjahr mit Jesus lebt oder schon viele Jahrzehnte mit Jesus lebt, wann warst du das letzte Mal in der Beichte? Ist das nur was für Neubekehrte? Praktizieren wir das auf Dauer? Es ist wie in der Ehebeziehung. Wann hast du das letzte Mal zu deinem Ehepartner Entschuldigung gesagt? Ich war falsch, tut mir leid. Wenn das nicht praktiziert wird, wird das Feuer der Liebe zu Jesus erlöschen. Darum lade ich dich ein, lass es dem Teufel nicht zu, dass er da diese Macht der Finsternis in deinem Leben haben darf. Ehrlich werden. Wir Gotteskinder sündigen genauso wie die Atheisten. Aber der Unterschied ist, wir wollen es nicht tun. Ein zweiter Ratschlag. Wenn wir gesündigt haben, aufstehen und weitermachen. Hier bin ich, Herr, gebrauche mich. Jesaja, Kapitel 6, die Berufung des Propheten. Wen soll ich senden, wer will mein Bote sein, fragt Gott. Jesaja sieht nur den Saum des Gewandes Gottes. Und er sagt, hier bin ich, sende mich. Das ist das, ein ganz entscheidender Punkt, um das Feuer der Liebe zu Jesus brennen zu halten. Dass wir uns von ihm gebrauchen lassen. Dass wir diesen Satz über die Lippen bringen, unsere Einstellung. Herr, was ist heute dran? Wir hatten in unserer Gemeinde in Königsbrunn mal eine Zeit lang 2 oder sogar 3 WGs von jungen Leuten. Leuten, die mit C waren, sind dann zusammengezogen in eine Wohnung. Wir hatten einen Jugendreferenten, einen Jugendpastor, C-Leiter, der war unverheiratet, der wohnte auch mit einigen Jungs in einer Wohnung. Interessant, die Mädchen-WG war immer ganz fein sauber aufgeräumt. Die Jungs-WG nannte sich schon die Chaos-WG, so sah es auch da drin aus. Und dann, als alles eingerichtet war, haben sie mal Lydia und mich zum Abendessen eingeladen. Sie hatten gar nicht genügend Stühle, wir saßen da auf dem Teppich, sie haben uns erzählt, wie sie ihr Leben miteinander gestalten da in der Jugend-WG. Und als wir wieder rausgingen, dann sah ich am Türrahmen so einen Post-it-Zettel. Da stand drauf, Herr, was ist heute dran? Ich bin dabei. Da habe ich gedacht, wenn das sich die jungen Leute an den Türrahmen schreiben, bevor sie morgens früh zur Arbeit gehen, dann brauche ich als Pastor mir keine Sorgen machen um die. Wenn das ihr Lebensmotto ist für diesen Tag, Herr, was ist heute dran? Ich bin dabei. Hier bin ich, sende ja, sende mich, sagt Jesaja. Der Heilige Geist ist eine göttliche Person. Er kommt bei deiner Bekehrung in dein Leben und er möchte dein Lebenshaus umgestalten. Und wo immer wir ihm Freiraum geben, dass er unseren Tagesablauf, die Werte, was uns wichtig ist, wofür wir uns einsetzen, wonach wir streben, je mehr er das bestimmen darf, desto heller wird das Feuer der Liebe zu Jesus lodern. Und darum schreibt Paulus an die Christen in Ephesus, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Wie kann man den betrüben? Er ist eine Person mit Empfindungen. Der Heilige Geist kann betrübt sein. Er gibt dir einen Impuls, was er meint, was für dein Leben gut wäre. Und du stehst jetzt an der Weiche, werde ich das tun? Wie Jesaja? Herr, was ist heute dran? Ich bin dabei. Oder hast du schon deine Pläne? Meine Frau Lydia kommt aus einem Jugendkreis, der damals der größte Jugendkreis war im Menschheitshöher Gemeinschaftsverband. Ich glaube, ihr wart teilweise 40, 50 und mehr junge Leute. In einem Bauernhaus oben und am Dach brannte ein Holzofen und da trafen sich die jungen Leute, weil es gar keine Gemeinschaft da in der Nähe gab. Als wir die Sache zwischen uns klar gemacht hatten, dass wir in die Mission gehen, hat Lydia mich mitgenommen in ihren Jugendkreis. Alle haben geguckt, wen hat sie da dabei? Und dann hat sie mich vorgestellt und sagte, und wir beide wollen miteinander in die Mission nach Thailand gehen. Und da saß ein junges Mädchen, gar nicht weit von mir, es war so ein großer Kreis, über 40 junge Leute, saß ein junges Mädchen und sagte, Lydia, in der Mission, das täte ich niemals. Ich habe gedacht, gibt es sowas bei jungen Christen? Gibt es etwas, wo man sagen würde, das täte ich niemals? Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, schreibt da an die Epheser. Wenn er euch einen Ratschlag gibt, der Heilige Geist, und ihr befolgt es nicht, dann probiert das vielleicht ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und irgendwann sagt der Heilige Geist, den brauche ich nicht lenken, der macht ja sowieso, was er will. Und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn das Feuer langsam erkaltet. Da kommt jemand nach dem Gottesdienst auf mich zu und sagt, Reinhard, ich höre Gottes Reden nicht so, wie du da predigst und wie andere im Hauskreis erzählen. Ich höre das nicht. Zu mir spricht er nicht so. Im seelsorgerlichen Gespräch kommt dann raus, dass da irgendwo ein Punkt war, wo er sagte, nein, Herr, das kannst du nicht von mir verlangen. Und der Heilige Geist zwingt keinen. Er sagt, wer nicht will, der hat schon. Dann lebe dein Leben, wie du willst, wenn du meinst, das sei besser. Aber dann kannst du nicht die göttliche Leitung haben. Dann kann das Feuer nicht brennen. Er wird betrübt. Er will reden, ermutigen, leiten. Und wenn er nicht will, dann zieht er sich betrübt zurück. Und Paulus schreibt an die Christen in Ephesus, das ist ganz gefährlich für euch. Betrübt ihn nicht. Sagt, Herr, ich will dir gehorchen, rede. Ja, da kommt es vor, ich sagte das eben schon, wir sündigen genauso. Da kommt es vor, dass wir wie der König David egoistisch leben. Herr, vergib mir. Und dann aufstehen und weitermachen. Ein drittes, was unser Feuer am Brennen hält, ist die Liebe zum Wort Gottes. Die Bibel ist der Liebesbrief Gottes an uns. Bibel lesen, darüber meditieren, es verinnerlichen, auswendig lernen. Der große Glaubensvater George Müller in Bristol, der Waisenvater von Bristol, vielleicht kennt ihr seine Lebensgeschichte in etwa. Es gibt ein paar Lebensbilder über ihn. Ich habe vor kurzem eins gelesen über seine Tagebücher. Er hat Jahrhunderte von Waisenkindern aufgenommen. Er hat Gott erlebt, wer seine Geschichte kennt, da gibt es dieses Beispiel, dass sie nichts mehr zum Essen haben. Und er hat gesagt zu den Angestellten, die stecken, Gott wird sorgen. So hat er Gott erlebt. Und sie hatten keine Kartoffeln mehr im Haus. Und während die den Tisch steckten, brachte ein Bauer einen ganzen Wagen voller Kartoffeln und sagte, Gott hat mir gesagt, ich soll euch Kartoffeln bringen. So hat er im Glauben gelebt. Von George Müller wird berichtet, er hätte die Bibel in seinem Leben 200 Mal durchgelesen. Bibellesen prägt unseren Glauben. Wir können jetzt einen ganzen Abend im Alpha-Kurs halten über die Bedeutung der Bibel oder einen Seminarabend, was Bibellesen alles macht. Es heilt, es baut auf, da kennt ihr sicher viele Beispiele. Ja, Bibellesen hält unser Feuer brennend. Ich mache Mut. Ich meine, um sie 200 Mal durchzulesen, das schaffen wir Ältere nicht mehr in unserem Leben. Aber mal, ich habe euch mal einen Bibelleseplan ausgedruckt und dort bei der Spendenbox hingelegt. Das ist ein Bibelleseplan, die Bibel mal chronologisch durchzulesen. Also nicht von vorne nach hinten, sondern so, wie die nacheinander die Zeitabläufe waren. Wann hat Hiob gelebt? Wird mir erst deutlich, wenn ich hier lese, nach 1. Mose 22 kommt das Buch Hiob dran. Und das, wenn ich ganz durch hier durch bin, geht es weiter. Wann welcher Brief geschrieben wurde? Der hier ist so verfasst, dass man in einem Jahr durch die Bibel kommt. Entweder jetzt einsteigen oder bis zum 1. Januar aufheben. Aber ich mache euch Mut, nehmt euch so einen Zettel mit. Kauft euch eine neue Bibel. Der Gründer der Missionsgesellschaft in Afrika, jetzt komme ich nicht drauf, auch ein Engländer, hat sich jedes Jahr eine neue Bibel gekauft und hat jedes Jahr beim Bibellesen neu drin angestrichen. Ein Tipp von mir, was unser Feuer brennen hält. Nicht umzublättern, bevor nicht ein Satz ist auf der Bibel, wo du denkst, den streiche ich mir an. Und dann umblättern. Herr Jesus, ist auf dieser Doppelseite irgendetwas, was du zu mir sagen willst? Und wenn es ein Name ist, den du schier nicht aussprechen kannst, in 3. Mose gibt es ganze Kapitel so, ja? Dann streich diesen Namen an, den du nicht aussprechen kannst und sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass die Bibel so ein ehrliches Buch ist, dass sie Orte und Namen und Zeiten anbringt. Ich danke dir, dass du ein Mensch in der Geschichte bist. Und schon hast du was zum Danken bei dieser Seite. Und dann umblättern. Und das mit einer neuen Bibel. Es gibt so schöne Bibelübersetzungen. Ich habe zum Geburtstag von meinem ältesten Sohn eine Basisbibel geschenkt bekommen. Ich mache das zurzeit. Wo Gott mich ermahnt, streiche ich blau an. Wo er mir was zusagt, streiche ich rot an. Jedes fürchte dich nicht, streiche ich grün an. Grün ist die Farbe der Hoffnung. Und wenn ich mal ein bisschen depressiv bin, blättere ich, wo sind die grünen angestrichenen Dinge? Tut unheimlich gut. Und hält unser Feuer am Brennen. Nehmt euch so einen mit. Liebe zum Wort Gottes. Jeremia sagt, dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing. Und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Zwei Sachen in einem Vers, die der Jeremia erlebt hat. Der Jeremia, dem so elend ging, dass er gesagt hat, verflucht sei der Tag, wo meine Mutter erfahren hat, dass sie schwanger mit mir ist. So schwer ging es dem Jeremia. Ich glaube nicht nur, dass er ein depressiver Mensch war. War er vielleicht auch. Aber er musste ja durch schweres Leid gehen. Der Mann sagt, Jeremia 15, Vers 16, dein Wort ist meine Speise, so oft ich es empfange. Und dein Wort ist meines Herzens Freude. Nehemia, der Großes mit Gott erlebt hat, sagt Kapitel 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das hält unser Feuer brennen. Wort Gottes verinnerlichen, damit leben. Ein weiterer Punkt, was mein Feuer brennen hält. Gott loben. Gott loben, das hält das Feuer am Brennen. Das ist wie in der Ehe. Einander Gutes sagen, das hält das Feuer am Brennen. Schreib ihm mal einen Liebesbrief. Ist auch gut, dem Ehepartner mal einen zu schreiben. Aber schreib Gott mal einen Liebesbrief. Und lese ihm diesen Liebesbrief mal eine Zeit lang morgens laut vor, in deinem Gebet. Du wirst merken, wie da das Feuer neu brennt, das ist so. Schreib ihm ein Gedicht, wer von euch dichten kann. Am einfachsten ist natürlich Gott loben mit Lobpreismusik. Wer nicht selber singen kann, macht eine CD an, schaltet das Handy ein, steckt sich die Stöpsel ins Ohr und singt laut dazu, bis die Nachbarn klopfen. Das verändert unsere Beziehung zu Jesus. Gott loben. Ein weiterer Punkt, um unser Feuer mit ihm brennen zu halten, ist Mentoring. Es gibt unter diesem Begriff ja verschiedene Worte in unserer Gemeinschaftsbewegung. Mentoring ist ein ziemlich neueres Wort. Das hat im Ziel, den anderen zu fördern. Wie kriege ich den anderen weiter? Das Wort Seelsorge hat das Ziel, Probleme zu lösen. Ich habe Sünde, die lähmt mich. Ich habe Süchte, von denen komme ich nicht los. Ich bin so geizig, das ist eine Sucht, ich werde nicht los. Hilf du mir, da brauchst du einen Seelsorger dazu. Ich bin so faul, ich komme nicht los, da brauchst du einen Seelsorger und einen Mentor, der dir hilft, den Tag zu organisieren. Und Coaching, der dritte Begriff, das hat einen zielorientierten Einsatz. Ich möchte bis da und dahin die und die Prüfung geschafft haben. Kannst du mich coachen, wie ich das schaffe? Beim Sport kennen wir das am allermeisten. Das brauchen wir für Prüfungsvorbereitungen. Das brauchen wir vielleicht auch in meinem christlichen Leben. Da kommt ein Jugendfreund zu mir, der einen anstrengenden Beruf hat. Der spricht mich, ich habe mal wieder in der Heimat gegen gepredigt, der spricht mich danach an und sagt, rein, wir waren miteinander in Beruf, ich habe als ersten Beruf Landwirt gelernt. Kam da nach Trau. Da sagt er, der hat heute noch einen großen Bauernhof. Er sagte, Reinhard, ich komme einfach nicht dazu, morgens früh Bibel zu lesen. Ich bin da zu müde. Ich schaffe das nicht. Kannst du mich coachen? Wie kann ich in meinem Beruf das hinkriegen, dass das Wort Gottes den richtigen Platz hat? Also ich mache euch Mut. Sucht euch einen Mentor. Einen Seelsorger, einen Coach, der in dein Alltagsleben ein Stück rein schauen darf und dann auch rein reden darf, der mal eine kritische Frage stellen darf. Wovon träumst du nachts, frage ich meine Mentees. Ich bin Mentor für einige junge Pastoren. Dann lass sie mir erzählen, was sie nachts träumen. Und versuche mit ihnen das zu erarbeiten. Was bedeuten diese Träume und warum träumst du das? Wofür sparst du? Wovor ekelst dich? Wir brauchen Leute, die uns hineinreden, ein Stück in unser Leben, damit das Feuer brennend bleibt. Wenn wir das nicht haben, dann werden wir alt wie jeder normale Mensch. Und ihr wisst ja, was beim Alter kommt. Der Geiz, die Sturheit, der Eigensinn. Mein Großvater hat mich erzogen. Mein Vater war Berufsunfall, ein Bauer, tödlich verunglückt, als ich 5 war. Mein Großvater hat mich erzogen und ich habe von ihm wertvolle Sätze gelernt. Ich habe sie mal angefangen aufzuschreiben. Einer von ihm, mein Großvater, sagte zu mir, Reinhard, pass auf, im Alter wächst nichts mehr, nur die Zehennägel und der Geiz. Gib das Geld weg, solange die Hände warm sind. Ein anderer Satz von ihm. Mit warmen Händen geben. All das, wenn wir das nicht uns bewusst darauf einstellen, dann erkaltet das Feuer der Liebe zu Jesus. Darum such dir einen Mentor. Ein weiterer Punkt. Der Gottesdienstbesuch. Da sind wir bei dem, was Christoph vorhin fragte, mit dem Feuer. Wir Christen brauchen einander. Geh regelmäßig jeden Sonntag in den Gottesdienst. Im Gottesdienst spricht Gott zu dir. Paulus schreibt, bleibt nicht fern der Veranstaltung eurer Gemeinde. Ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist uns bei unserer alltäglichen Arbeit leiten will. Es wird darum gehen, auf seine Stimme zu hören. Darum brauchen wir solche Predigten wie heute früh und brauchen gestern, dass wir sagen, aufstehen und weitermachen. Dass wir etwas mitnehmen. Schreib dir in jede Predigt, die du hörst, wenn du heimkommst oder nimm einen Kuli mit oder nimm dein Handy, da kann man auch aufschreiben inzwischen, einen Satz auf, wo du denkst, den Satz nehme ich mir aus der heutigen Predigt mit. Nur einen. Sobald du viele aufschreibst, kannst du sie nicht mehr so merken. Nichts mehr durchs viele aufschreiben, nichts gegen viele aufschreiben, schreib nur viele auf. Aber einen Satz dann unterstreichen und sagen, das ist der Kernsatz von heute. Gottesdienstbesuch. Ich bete darum, dass ich es immer besser lerne, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören und seinem Fingerzeig zu folgen. Und ein letztes, was das Feuer der Liebe brennend hält, das ist Gastfreundschaft. Nicht umsonst schreibt er, seid gastfreundlich, es könnte sein, dass er sogar einen Engel beherbergt. Es ist tatsächlich so. Leute, die ein offenes Herz und ein offenes Haus haben für Gäste, bei denen stellen wir fest, da brennt die Liebe zu Jesus mehr. Da kann ich etwas lernen von unseren Gästen und das verändert auch mich. Wir wollen beten. Hab Dank, treuer Heiland, dass du in uns interessiert bist, dass du in uns verliebt bist. Deine Liebe ging so weit, dass du für uns gestorben bist. Das können wir als Ehepartner nicht füreinander. Du hast für uns getan, dass unser Sterben nur noch die Tür zum ewigen Leben ist. Hab Dank dafür. Hab Dank, dass du durch deinen Heiligen Geist in unser Leben kommst, in uns lebst, uns lenken und leiten willst. Herr, wir wollen dich bitten, halte du uns das Feuer zu dir brennen. Rede du hinein in unseren Alltag. Gestalte mein Lebenshaus immer mehr so um, dass du dich darin wohlfühlst. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit. Verbanne Trug und Schein. Zünd dieses dein Feuer an und erhalte es erbrennen. Ich möchte für dich brennen, Herr. Hilf uns dazu. Heute, morgen, in dieser Woche, lenke und leite du uns. Herr, was ist dran? Ich bin dabei. Amen.